stehen wir vor dem Kölner Rathaus und recken uns die Hälse lang. Wer steht denn alles da?
Ja, lauter Figuren in Stein gehauen. Ich kenne die alle gar nicht.
Da ist die Agrippina, das ist die Stadtgründerin.
Ah, und den kenne ich auch, das ist der Adenauer, der alte Oberbürgermeister.
Aber der Uli ist heute bei uns dabei und er kennt sie alle. Hallo Uli.
Hallo, schönen guten Tag zusammen. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Uli, kennst du den da?
Ich kenne alle 124, die da stehen.
Aber ehrlicherweise.
Den da, auf den du zeigst, das ist niemand geringerer als Nikolaus Gülich.
Nikolaus Gülich, das ist wer?
Das ist eigentlich der Vorkämpfer gegen den Klüngel, der später selber dem Klüngel zum Opfer gefallen ist. Wenn es um Klüngel geht, geht in Köln kein Weg an Gülich vorbei.
Herzlich willkommen bei
Die Geschichtsmacher. Von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
Jeder, der die Geschichtsmacher kennt, weiß, dass wir eigentlich Kolleginnen und Kollegen vom Zeitzeichen einladen. Heute ist es mal anders.
Heute haben wir, weil es um den Klüngel und zwar ganz genau um den Kölschen Klüngel geht, haben wir uns jemanden eingeladen, der sich damit extrem gut auskennt, weil er nämlich Stadtführer hier in Köln ist. Uli Kiefernagel, hallo.
Und jeder Stadtführer in Köln muss sich natürlich mit dem Klüngel auskennen, anders geht das nicht.
Der Uli ist außerdem nicht nur ein gewöhnlicher Stadtführer, nein, er macht auch einen Podcast. Und weil Klüngel bedeutet, so ein bisschen eine Hand wäscht die andere, haben wir ihn mal eingeladen.
Genau, wir haben uns gedacht, wenn es schon um Klüngel geht, dann machen wir hier mal gleich Nägel mit Köpfen. Was ist das für ein Podcast?
Der Podcast ist der zweitschönste direkt nach eurem natürlich. Ja. Das ist das Köln-Ding der Woche. Wir kommen jede Woche raus mit einem kleinen Thema zu Köln. Das können Worte, Orte, Persönlichkeiten sein. Wir machen viel über Musik. Und dann kommen wir immer freitagsabends damit raus und sind schon bei Folge 52, glaube ich jetzt.
Wer ist wir?
Mein guter Freund Frank Mausbach, Urzollstocker, Urkölscher, der es geschafft hat, in seinem ganzen Leben in einem Umkreis von 250 Meter zu leben. Das muss er erstmal hinkriegen.
Also der ist in Köln und der bleibt in Köln.
Und der geht auch nicht mehr weg.
Ja, sehr gut. Und ihr macht das Köln-Ding jede Woche 10 Minuten, 12 Minuten über einen Gegenstand.
Genau, man muss sich das so vorstellen wie so ein Thekengespräch. Wir sitzen dann an der Theke oder tun so, als ob wir an der Theke sitzen würden und monothematisch nehmen wir uns ein Thema raus und reden dann über zum Beispiel die Agrippina oder zum Beispiel unser Herz schlägt für die Fortuna, also Fortuna Köln, oder zum Beispiel über Schengen-Löhring und so weiter. Also immer so Themen, die einfach den Kölnern auf der Zunge liegen.
Und eins davon war auch mal Nikolaus Gülich.
Noch nicht. Ich schreibe gleichzeitig noch einen Blog. Und dieser Blog heißt auch Köln in der Woche, der kommt auch jede Woche raus. Das ist nicht immer das gleiche Thema wie beim Podcast. Und da habe ich über Nikolaus Gülich geschrieben.
Nikolaus Gülich, glaube ich, kennt außerhalb von Köln niemand. Ich wohne in Zollstock in Köln und ich kenne ihn auch nicht. Ich habe von ihm nie gehört.
Und bevor ich das bei dir gelesen habe, war mir Nikolaus Gülich auch komplett unbekannt. Aber du sagst, wer in Köln lebt und wer sich mit Kölner Klüngel beschäftigt, der kommt an Nikolaus Gülich nicht vorbei.
Definitiv nicht. Dieser Mann, der hat gegen den Klüngel gekämpft, ist später im Klüngel eigentlich versumpft und hat auch sein Leben im Klüngel gelassen.
Wann war das? Welches Jahrhundert entführst du
uns da? Wir reden jetzt über das 17. Jahrhundert. In der Zeit hat er gelebt und das war die wilden Zeiten in Köln nach dem 30-jährigen Krieg und die müssten wir uns ein bisschen genauer angucken. Allerdings müssen wir noch ein bisschen weiter in die Geschichte zurück. Wir müssen uns erstmal angucken, was ist dieser Klüngel überhaupt? Was bedeutet Klüngel?
Man sagt so, dass so eine Hand wäscht die andere, ne? Das ist die nette Umschreibung von Klüngel.
Man kennt sich, man hilft sich, seit mal in Kölle, das geht auf Adenauer zurück.
Mhm. Der hat das erfunden?
Adenauer hat nicht den Klüngel erfunden, nein.
Aber den Spruch
hat ihn gelebt, den Klüngel. Er hat ihn gelebt. Wir müssen erstmal gucken, dieser Begriff Klüngel, der stammt von dem althochdeutschen Klunga ab.
Klunga.
Und das heißt was?
Klunga heißt Knäuel, also wie so ein Wollknäuel eigentlich, kann man sich vorstellen. Okay. Und in diesem Wollknäuel sind ganz viele lose Fäden und der Kölsch an sich schafft es, all diese Fäden zusammenzubringen und das in der Regel zu seinem Vorteil. Und wenn man das gut macht und das schön zusammenführt, dann hat man den Kölschen Klüngel.
Er hat meistens auch noch so ein bisschen was, so einen üblen Beigeschmack, so was, ein bisschen was Mafiöses, oder nicht?
Ja, für den Außenstehenden vielleicht. Wenn du drin bist und vom Klüngel profitierst, natürlich nicht. Dann siehst du alles klar. Positiv. Ne? Aber für den Außenstehenden und für den Nicht-Kölschen ist das manchmal komisch zu verstehen. Ne? Wir müssen über so eine Abgrenzung machen. Wenn wir über Klüngel sprechen, müssen wir auch über Maggeln sprechen. Kennt ihr Maggeln?
Klar, das ist so, ja, unter der Hand so ein bisschen was verkaufen, was vielleicht auch, wo die Quellen nicht so ganz genau
du bekannt sind. Du kriegst das, sind. Dafür gebe ich dir das und dafür nehme ich das und dann
sind ihr seht schon, eng, so verwandt mit dem, eng verwandt mit dem Klüngel eigentlich. Ja. Wobei der Klüngel tatsächlich noch ein bisschen anders gelagert ist. Ihr müsst euch beim Kölschen Klüngel das so vorstellen. Beim Maggeln wird direkt eine Gegenleistung gegeben. Mhm. Ich gebe dir einen Sack Kartoffeln, du gibst mir 20 Reichsmark.
Ich empfehle deinen Podcast, du empfiehlst meinen Podcast.
Genau, unmittelbar.
Also, das heißt, wir haben jetzt gerade nicht geklüngelt, sondern wir haben gemaggelt.
Okay. Und der Klüngel, der ist ein bisschen raffinierter. Man fragt eine Leistung an, man gibt diese Leistung dann auch und dann nochmal. Und irgendwann steht man bei jemandem der Schuld. Und dann wird der vielleicht anklopfen und sagen, jetzt tu mal was für mich. Klüngel ist unmittelbarer. Man kann sagen, Klüngel ist auch wesentlich subtiler.
Das heißt, es ist doch ein bisschen mafiös, ne?
Jetzt bitte.
Mein Sohn, ich habe dir immer alles gegeben, wonach du gefragt hast.
Die Kölschen sehen das mit dem Klüngeln ganz anders. Also wenn man ein echter Kölsche ist, dann hält man sich an Adenauer, der gesät hat. Man kennt sich, man hilft sich und der Mann weiß, wovon er redet. Der hat sich immerhin, als der Kölner Oberbürgermeister war, hat er sich selber zinslose Darlehen aus der Stadtkasse gewährt. Ne?
Also das heißt, er hat den Antrag geschrieben und den Antrag dann auch gleich. Also von der anderen Seite hat sich um den Schreibtisch rumbegeben und hat dann da den Antrag unterschrieben als bewilligt.
Ja, wobei, ob das richtig mit Antrag gelaufen ist, sei mal dahingestellt. Ne? Aber die Bürgermeister waren alle so. Ne? Also nehmen wir mal Norbert Burger, der war Kölner Oberbürgermeister von 80 bis 99.
Auch ziemlich lang, ne?
Ja, und der wusste auch, wie es geht. Ne? Er hat den Klüngel anders definiert. Er hat gesagt, Klüngel ist das Ausräumen von Schwierigkeiten im Vorfeld von Entscheidungen.
Oh, das klingt aber nett.
Ja. Jetzt seht ihr, wo ich hin will. Ne? Klüngel ist nicht einfach nur mafiös und negativ. Klüngel kann helfen. Klüngel kann einfach helfen. Und Frank Überall immerhin hat gesagt, ohne positiven Klüngel wäre Demokratie kaum machbar.
Frank Überall, muss man sagen, Journalist. Ne?
Der Frank Überall, Journalist, der hat eine Dissertation über den Klüngel geschrieben. Also es hieß ein bisschen anders. In seinem Buch Der Klüngel in der politischen Kultur. 2007 rausgekommen. Und er hat den Klüngel ganz auseinandergenommen. Aber sein Fazit ist tatsächlich, ohne positiven Klüngel wäre Demokratie kaum machbar. Und der Kölsche Klüngel ist so ein bisschen was anderes. Ihr seht, wir Kölschen, wir loben uns gern selbst. Ne?
Ja, das ist schon so, man merkt es so ein bisschen. Ne? Also das, man ist auch noch stolz auf seine Verfehlungen.
Korruption,
ja.
Auf Korruption ist man auch stolz.
Ja. Ne? Es ist keine Korruption. Das ist, nochmal, das ist nicht unmittelbar. Korruption wäre unmittelbar. Ich gebe dir Geld, du gibst mir irgendwas. Der Klüngel, der ist, man gewöhnt sich aneinander, man tut was miteinander und dann hat jeder am Ende einen Vorteil davon. Wenn man sich den Kölschen Klüngel betrachtet, gibt es eigentlich eine wunderbare Definition, die hat der Frank Überall auch gebracht.
In seiner Dissertation, ja.
In seiner Dissertation. Marco, lies mal vor, was hat er geschrieben?
Den Kölschen Klüngel kann man nicht mit Korruption gleichsetzen. Man darf sich das nicht wie bei einem Handel vorstellen, bei dem es nach dem Motto, ich gebe dir das und bekomme von dir jenes vorstellen. Man tritt erst einmal in Vorleistung, ist hilfsbereit, unterstützt die anderen und sammelt so Punkte. Und wenn man das lange genug getan hat, kann man darauf zählen, dass einem auch die anderen zur Seite stehen, wenn man Hilfe braucht.
Ja, also man kennt sich, man hilft sich, der Adenauer.
Genau. Ja, ja. Und nochmal, es ist mittelbar und nicht unmittelbar. Das ist der wichtige Punkt.
Ja. Jetzt können wir natürlich da sehr lauschig drüber reden. Letztendlich gibt es beim Kölschen Klüngel, wie überall, wo man sich so gegenseitig informell hilft, natürlich auch nicht nur positive Seiten. Also das ist natürlich schon auch so, dass das Auswüchse hat.
Ja gut, dann bist du in Köln aber schnell raus aus dem Thema. Dann mag dich keiner mehr. Scheuch, der große berühmte Soziologe Erwin Scheuch hier in Köln, der hat dann irgendwann mal von mafiösen Strukturen gesprochen. Ruckzuck wurde er in der Kölner Gesellschaft als Nestbeschmutzer bezeichnet.
Komisch, ne? War er dann hinterher tot im Rhein? Oder?
Nee, er hat es überlebt. So sind wir Kölschen nicht. Ne?
So, aber jetzt müssen wir mal dahin. Also wir reisen jetzt zurück ins 17. Jahrhundert und da wurde auch schon geklüngelt.
Also nehmen wir mal an, wir würden eine Zeitreise machen ins Jahr 1680 und wir würden dann den Bürgermeister Maximilian von Krebs sehen. Der hat nämlich gerade seine Kutsche überholen lassen und auch gleichzeitig ohne Witz mit Blattgold belegen lassen. Außerdem hat er sein Haus luxuriös umgebaut und es war eine praktische Einrichtung. Er musste dafür keinen Pfennig bezahlen. Das alles hat die Stadt bezahlt.
Also ähnlich wie der Kredit bei Herrn Adenauer.
Vielleicht noch ein bisschen plakativer mit Blattgold, finde ich jetzt schon ein bisschen. Also noch ein bisschen unverschämter eigentlich, ne? Dann gab es Thomas Fabian, der war Verwalter des Ratskellers. Ein sehr schönes Amt, weil da waren die ganzen Ratsherren, kamen dann hin und haben dann ihren Wein da getrunken. Mhm. Und der hatte dann die Pacht des Ratskellers und wollte diese Pacht verlängern. Und das ist ihm teuer zu stehen gekommen. Er musste die Bürgermeister bezahlen, jeweils 1000 Taler und ein Fass Wein. Und auch haben die Damen noch 25 Taler bekommen, also die Ehefrauen der entsprechenden Bürgermeister, damit er Pächter bleibt.
Also das war so gang und gäbe im, wo sind wir jetzt, 17. Jahrhundert, dass man...
Ab da kriegen wir es zu fassen, ab da bekommen wir es auch dokumentiert und wir wissen auch, dass es die ersten Widerstände gegen den Klüngel gab. Und jetzt sind wir endlich da, wo wir hinwollen, nämlich bei Nikolaus Gülich. Der hat tatsächlich gegen den Klüngel gekämpft. Er ist 1644 geboren worden, hat nicht lange gelebt, 86 war Feierabend. Und wenn man sich die Geschichte von Gülich und dem Klüngel anguckt, müssen wir noch ein bisschen weiter zurück, weil da spielt ganz wichtig eine Rolle der Verbundbrief und der Transfixbrief.
Verbundbrief und Transfixbrief, das sind Begriffe, die habe ich im Leben noch nicht gehört.
Der Verbundbrief war tatsächlich so eine Art Verfassung für die Stadt Köln. Das begann eigentlich Ende des 14. Jahrhunderts schon. Wir hatten die Patrizierfamilien hier in der Stadt. Das sind so klangvolle Namen wie Aducht, Kleingedank, von Lüskirchen oder auch Overstolz. Die hatten die Macht, aber zwischenzeitlich gab es auch Handwerksmeister und Kaufleute, die auch zu Geld und zu Macht gekommen sind. Und die hatten irgendwann die Nase voll von der Herrschaft der Patrizier. Und diese Handwerksmeister und Kaufleute konnten sich tatsächlich durchsetzen und haben sich zum Ziel gesetzt, lass uns diese Patrizierfamilien in ihrer Macht beschneiden. Und das Ergebnis war der Verbundbrief, eins der wichtigsten Dokumente der gesamten kölschen Stadtgeschichte vom 14. September 1396. Der sollte tatsächlich auch 400 Jahre lang in Kraft bleiben, bis die Franzosen gekommen sind.
Also das kölsche Grundgesetz sozusagen.
Ja, so kann man sagen. Es war halt eine vergleichsweise moderne politische Richtung, dass man sagen kann, nicht nur die Patrizierfamilien haben die Macht in der Stadt, sondern ganz neu auch die Gaffeln. Kennt ihr die Gaffeln?
Ich kenne Gaffel Kölsch.
Ja. Also der Name Gaffel leitet sich erstmal ganz einfach ab von Gabel und der Kölsch ist Jaffel dort so.
Ja. Jaffel. Ja. Und wenn man Gaffel Kölsch trinkt, das ist eine von, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele 100 Kölschsorten.
Bitte, ne? Also es gibt,
viele nein, zwei Dutzend. 20, ne?
Ja, zwei Dutzend. Ja,
zwei Dutzend?
Ja, zwei Dutzend,
okay. Genau. Also. So eine davon ist eben Gaffel Kölsch, eine bekannte Marke, so wenn man hier in Köln ist, in der Kölnwelt bekannt, könnte man sagen. Und
die zweizinkige Gabel war tatsächlich das Zeichen der Gaffeln, also die Gabel, wenn die sich getroffen haben, haben die mit Gabeln gegessen. Anders als der gemeine Mensch, der nur mit den Fingern gegessen hat, haben die tatsächlich rituell die Gabel benutzt.
Das heißt, die haben schon so ein bisschen gesagt, wir sind was Besseres.
Ja, und auch mit gutem Grund, weil die waren organisiert, das waren die Handwerksmeister und Kaufleute, die sich in diesen sogenannten Gaffeln, das kann man vielleicht so ein bisschen sich wie eine Genossenschaft vorstellen oder wie eine Zunft. Und die haben sich dann organisiert und haben gemeinsam dann Politik gemacht. Und diese einzelnen Gaffeln haben jeweils die Interessen der einzelnen Gewerke vertreten, als da zum Beispiel wären die Wollenweber, die Goldschmiede, die Steinmetze oder für Köln auch nicht ganz unwichtig, die Brauer.
Die hatten alle eine eigene Gaffel.
Die hatten alle jeweils eine eigene Gaffel. Es gab deren 22, diese Gaffeln. Und diese Gaffeln haben tatsächlich eigenständig den Rat gewählt. Jetzt wird's wichtig. Also das heißt, der Rat wurde nicht mehr von den Patrizierfamilien bestimmt, sondern die Gaffeln wählen die Ratsvertreter und sollen dann gemeinsam an der Zukunft dieser Stadt arbeiten. Die haben sich gelobt, sich untereinander in einem ungeschiedenen, ungeteilten Rat stets beiständig treu und hold zu sein.
Hold, sehr schön.
Der Verbundbrief ist dann 1396 verabschiedet worden. Übrigens gab es davon 23 Kopien, ist logisch, ne? 22 Gaffeln, jede kriegt eine Kopie. Die 23.
Die
Kopie
hat
die Stadt, kam ins Stadtarchiv und ist heute noch im Stadtarchiv. Kann man also heute noch sehen, die Originalausgabe, also eine von den 23 Originalausgaben des Verbundbriefs, laut Stadtarchiv die besterhaltenste. Da ging es um Transparenz, da ging es um Ratsentscheidungen, da ging es um Verteilung der Macht.
Ach so, moderne Dinge, ja.
Das wurde aber nicht so konsequent eingehalten, wie man das eigentlich sich vorgestellt hat. Man hat also eigentlich nicht so gelebt, wie das der Verbundbrief vorgeschrieben
also
hat.
Also damals schon war es kreative Auslegung.
Hätte jeder gemacht, was er wollte. Ne?
Okay.
Deswegen im Jahr 1512, 1513, also schon reichlich viel später.
100 Jahre, 120 Jahre.
120 ja, Jahre später, haben die Gaffeln eigentlich die Nase voll gehabt. Sie haben die mangelnde Transparenz bemängelt, Rechtsbrüche, und die Gaffeln hatten einen Aufstand gemacht. Man kann es vielleicht als Putsch bezeichnen. Die sind hingegangen, haben den amtierenden Rat entmachtet und haben dann eine neue Institution eingerichtet, die Große Schickung. Das waren 178 Vertrauensleute. Relativ viel, muss man sagen. Mhm. Ne? Also das ist ja dann schon stramm. Da muss erstmal ein Saal für finden, wo die alle tagen können.
Wie viele Einwohner hatte Köln damals? Und ungefähr?
Das waren so knapp 40.000. Man muss sich vorstellen, Köln war damals eine Großstadt, eine der führenden Städten Europas. Es gab ganz wenig Städte, die in der Dimension waren. Rom vielleicht noch. Konstantinopel, und das war's dann auch.
Also 178 Vertrauensleute, die dann eben in diese große Schickung geschickt wurden.
Genau,
die übernehmen dann die Macht.
Die übernehmen die Macht, und die haben die Macht auch direkt ausgeübt. Die haben Ratsherren, und zwar deren 10, haben die mal schön auf dem Heumarkt öffentlich hingerichtet, um auch ein Zeichen zu setzen. Das war nach dem Motto, so, wir übernehmen die Macht jetzt, und deswegen hauen wir euch die Köpfe ab.
Ja, aber ich meine,
Schluss mit dem Klüngel, ne?
Ja, so, muss man ja 10 sagen. Leute hingerichtet, also hinrichten ist ja nun damals schon auch irgendwie die Höchststrafe, und das macht man jetzt auch nicht für irgendwas. Also die müssen ja ordentlich was angestellt haben.
Ja, die haben halt tatsächlich die Stimmung des Verbundbriefes, die mühsam erkämpft worden sind von den Handwerkern, haben die unterlaufen. Und deswegen haben die Gaffeln auch gesagt, jetzt haben wir die Nase voll. So läuft das nicht, meine Freunde hier, ne?
Jetzt hat man also sozusagen die Korruptesten unter den Korrupten, die hat man jetzt gekriegt. Wie geht's weiter?
Dann wollte man das Ganze auch tatsächlich formell einrichten und hat dann den sogenannten Transfixbrief veröffentlicht. Das war eine Ergänzung zum Verbundbrief. Die Idee war, im Transfixbrief bestimmte Rechte und Pflichten nochmal festzuschreiben. Übrigens, Transfixbrief, ganz interessant, der wurde auf Holz geschrieben, diese Bestimmungen, und wurden tatsächlich genagelt an einem öffentlichen Platz, an einem Marktplatz. Und somit waren die gegen Fake News gesichert, weil das konnte nämlich keiner manipulieren, weil das auf Holz war und öffentlich ausgehangen war.
Der Transfixbrief.
Der Transfixbrief. Und jetzt, wenn wir mal den Transfixbrief uns genau angucken, dann sehen wir, es waren halt eine Stärkung der Rechte der Gemeinde und der persönlichen Freiheitsrechte der Bürger. Und da gibt es ein wunderschönes Zitat aus dem Transfixbrief, was vorschreibt, was eigentlich die städtischen Bediensteten mit einem Bürger machen dürfen.
Also hier steht, der städtische Gewaltträger darf einen Bürger binnen Tage oder Nacht aus seinem Burgfrieden mit Gewalt nicht holen, noch auf der Straße antasten, noch angreifen. Werden ihm die Rechte verweigert, kann er die Gaffeln anrufen.
Und das ist eigentlich genau der Punkt. In Verbindung mit dem Verbundbrief haben wir so eine Art Grundgesetz der Freien Reichsstadt Köln. Und das war schon ziemlich weitgehend. Man hat die Rechte der Obrigkeit eingeschränkt zugunsten der Rechte der Individuen. Das ist schon, für damalige Verhältnisse modern. Für heutige Verhältnisse würde man das natürlich alles anders machen, weil ausgeschlossen von den ganzen Regelungen waren Frauen, Tagelöhner, alle nicht-katholischen, dazu zählen Protestanten und Juden insbesondere, Geistliche und auch nicht eheliche Geborene, die durften eigentlich nichts.
Das heißt aber, also vorher war es durchaus üblich, weil sonst muss man es ja nicht festhalten, dass man auf der Straße angetastet oder angegriffen wird. Und jetzt ist es halt verboten.
Ist nicht nur verboten, ich habe auch die Möglichkeit, eine andere Rechtsinstanz anzurufen. Ich kann mich direkt an die Gaffeln wenden. Und das ist verbrieft, dieses Recht. Der Einfluss dieser 22 Gaffeln, jeder einzelne dieser 22 Gaffeln, der war immens. Die hatten natürlich auch einen wirtschaftlichen Einfluss. Das Seidenwebergewerbe hier in Köln, das waren die reichsten Kölner, die damals da waren. Wenn die den Laden dicht gemacht hätten, hätte Köln alt ausgesehen. Mhm. Also diese Gaffeln hatten einen wahnsinnigen Einfluss auf das tägliche Geschehen in der Stadt.
Ja, und sie waren eben dann auch im Rat vertreten und hatten damit dann auch den entsprechenden politischen Einfluss. Und man konnte dann, also ich nehme mal an, dass dieses auf der Straße antasten, angreifen dann eben auch die in Anführungsstrichen Staatsgewalt betraf. Also dass irgendjemand von der Obrigkeit sozusagen jemanden losschickte, um dann einen Bürger aufzugreifen oder eben in irgendeiner Form zu behelligen. Und dagegen war man dann gefeit.
Exakt. Und das nochmal verbrieft in einem Dokument, nicht einfach nur mündlich abgesprochen, sondern ich konnte mich auf die einzelnen Gaffeln berufen, solange ich ein Mann war, solange ich katholisch war, solange ich kein Geistlicher war.
Mhm. Okay, also ist letztendlich muss man sagen, aber das ist ja in Vorformen unserer heutigen Grundrechte ja immer so gewesen, dass es letztendlich eine kleine Schicht betraf, die dann tatsächlich davon profitiert haben.
Wobei für damalige Verhältnisse eine recht breite Schicht, weil die Handwerker und die Kaufleute auf einmal dabei waren mit der Macht.
Jetzt haben wir aber noch nicht den Klüngel damit abgeschafft.
Noch nicht, aber der Transfixbrief hat einen Artikel, einer der erste der 49 Artikel des Transfixbrief.
Ist ein Anti-Klüngel.
Ist der Anti-Klüngel.
Anti-Klüngel-Paragraf.
Der Anti-Klüngel-Paragraf. Und der Marco von uns, der kann das am besten vorlesen.
Du hast das mal studiert. Du musst hier das.
Ich habe nie Kölsch studiert. Also nie habe ich Kölsch studiert.
Das ist kein Kölsch.
Was ist das? Ist das Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch? Was ist das?
Das ist wahrscheinlich Frühneuhochdeutsch. Ne? Wir sind im 16. Jahrhundert. Ne? Mhm. Ja, das ist dann Frühneuhochdeutsch. Oder ja, irgendwie sowas. Aber ich versuche das mal. Wahrscheinlich klingt es furchtbar und alles ist falsch. Und jeder, der es besser weiß, kann es hinterher uns auch gerne schreiben. Dat von nu fort, also das von nun an. Dat von nu fort an eine ehrsame Rat, keine heimliche Rat. It sei in der Schickunge oder in jemands Hause, noch auch keine Vergaderung, noch Kränzgen machen, noch Vorgespräche auf einige Sache, eine Gemeind oder des Rats Sache betreffend wäre. Mehr Haldesall, sondern alle Zeit in offenbarem Rade, einträchtlichen beieinander sitzen.
Das ist der Klüngelparagraf. Genau darum geht's. Sprecht nicht die Sachen im Geheimen ab, macht keine Kränzchen. Kränzchen sind so kleine Zusammenkünfte, sondern...
Da ist das Kaffeekränzchen.
Das ist das Kaffeekränzchen. Da kommt das her, genau. Ah, okay. Sondern trefft euch offen, transparent, redet drüber. Es gibt keine geheimen Kreise, sondern man sitzt im offenen Rahmen, das ist jetzt wortwörtlich übersetzt, im offenen Rahmen zusammen und macht Politik.
So, jetzt steht das da in dem Transfixbrief ganz oben. Da steht's gut. Und man könnte sagen, Papier ist geduldig. In dem Falle ist Holz sehr geduldig, weil mit dem Klüngel war es ja dann trotzdem nicht zu Ende.
Ja, gut, ist ganz ehrlich, es zieht sich ja durch die Jahrhunderte. Und jetzt müssen wir mal wirklich langsam in die Zeit kommen, wo dann tatsächlich Nikolaus Gülich gelebt hat. Und das war die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Diese Zeit war für Köln ambivalent. Die Kölner haben zum einen am Krieg ordentlich verdient, weil man hat halt beiden Seiten oder allen Seiten im Krieg hat man Waffen verkauft und ordentlich Geld verdient.
Man muss sagen, es ist ja ein Religionskrieg. Die Protestanten gegen die Katholiken. Und die Kölner, die ja als besonders katholisch gelten, immerhin liegen ja hier die Heiligen Drei Könige, die unterstützen jetzt also, egal welche Seite, Hauptsache sie können sich die Taschen voll machen.
Ja, der Kölner an sich hat dann gern Geld verdient und hat dann Güter verkauft, insbesondere auch Rüstungsgüter, sprich Waffenschmiede waren in Köln heimisch. Die haben dann
hier
sowohl,
bei uns, ja, hier
haben
in Köln.
Jeder Seite haben die dann entsprechend verkauft und
das
somit.
Das Rheinmetall der frühen Neuzeit.
Ja gut, so gesehen war ja auch Jan von Wert mit seiner Reitertruppe, war ja der Leopard II des Dreißigjährigen Krieges, wo diese Truppe aufgetreten ist, da hat kein Gras mehr gewachsen, wenn die übers Feld gelaufen sind.
Das heißt, in Köln konnte man Waffen schmieden. Das war hier eine Stadt, wo sowas in der Tat gemacht worden ist.
Plus Versorgung für die einzelnen Kriegsparteien und damit hat man ordentlich Geld verdient. Also das hat sich schon richtig gelohnt und insofern ist zwar drumherum ganz großes Chaos, aber für Köln, auch übrigens dank der Stadtmauer, es gab ja keine Überfälle hier in Köln, die Stadtmauer hat uns geschützt, ist eigentlich der Dreißigjährige Krieg zunächst fast schon positiv. Überall rundherum tobt der Krieg, nur in Köln verdient man Geld damit.
Also ist ja interessant, ne? Also dass das katholische Köln, auch wenn dann die Protestanten angeklopft haben, dann die Schweden oder so, denen hat man dann genauso die, was hat man denn damals gehabt, die Vorderlader verkauft.
Die Hellebarden.
Ja, oder was man da so eben benutzt hat, Armbrüste und ähnliche Dinge.
Gleichzeitig ärgern sich aber die Kölner auch darüber, dass das ganze Geld in sogenannte finanzielle Misswirtschaft läuft und man hat auch Angst, dass die Bestimmungen des Transfixbriefes und auch des Verbundbriefes nicht mehr eingehalten werden. Und insofern ist es eine ambivalente Zeit. Es wird ordentlich Geld verdient, es wird aber auch ordentlich Geld rausgehauen. Insbesondere auch, weil natürlich die Stadt dafür sorgen musste, die Stadtbefestigung intakt zu halten. Das war die Lebensversicherung für die Kölner. Also auch hier gab es wieder Korruption und Klüngel.
Beim Erhalt der Stadtmauer dann. Das heißt, irgendwie hat es der Kölner immer geschafft, sich in irgendeiner Form privat zu bereichern.
Das ist eine böse Unterstellung.
So, aber in diese wunderbare Zeit, nein, das ist natürlich eine schreckliche Zeit. Ehrlich gesagt, wenn ich mir irgendwas aussuchen könnte, wo ich nicht reingeboren werde, dann würde ich auf jeden Fall den Dreißigjährigen Krieg nehmen.
Ja,
es ist eine,
bloß nicht da.
Eine der übelsten Zeiten der Menschheitsgeschichte, glaube ich, in Mitteleuropa. Und da wird er nun reingeboren, der Nikolaus Gülich.
Tatsächlich am 30. Oktober 1644.
Da wird der Krieg noch 4 Jahre dauern, ne?
Also genau, also er ist Kriegskind, wenn man so will. Im Oktober 1644 wird er geboren. Er ist ältestes Kind einer Kölner Kaufmannsfamilie. Die hätten schwer jetzt an der Föß. Ihr wisst, was das bedeutet.
Wir wissen das, aber unsere Hörer vielleicht nicht alle in Bayern und in Sachsen und in Hamburg.
Sie können sich was leisten. Sie haben Geld. Sie haben jetzt an der Föß.
Ja. Und so die Familie vom Gülich. Die hatten ein Geschäft am Obermaßfochten mitten in der Innenstadt heute, näher Rathaus. Und er hätte das schöne, grusame Leben eines erfolgreichen Kaufmanns führen können. Er ist ja auch da reingeboren worden. Übrigens als ältestes Kind nochmal privilegiert. Der hat ja alles geerbt.
Was haben die für ein Geschäft? Was ist das für ein Laden?
Die haben mit allen möglichen gehandelt, auch mit Tuchen insbesondere. Und das war damals das Hauptgeschäft auch, was hier in Köln lief. Wobei die selber keine Weber oder Vergleichbares, sondern die haben mit den Tuchen gehandelt. Die waren Kaufleute.
Naja, es war ja generell so, dass man mit dem Handel deutlich mehr verdienen konnte, als wenn man es tatsächlich selber hergestellt hat.
Wobei natürlich auch noch andere Dinge gehandelt haben. Also sie haben jetzt nicht nur Tuche gehandelt, aber Tuche waren wahrscheinlich das lukrativste Geschäft.
Und wie kommt dann dieser Mensch, der dann ja eigentlich da ein gutes bürgerliches Leben vor sich hatte, auch eben ein finanziell offensichtlich abgesichertes Leben, wie kommt er denn jetzt dazu gegen diesen Klüngel, der ja letztendlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, den Betrieb in Köln auch immer so am Laufen hält, dieses eine Hand wäscht die andere und mal kennt sich, mal hilft sich. Wie kommt er denn jetzt dazu, dagegen aufzustehen?
Na gut, der Gülich hatte ein ganz, ganz übles Erlebnis. Der war unterwegs, mittlerweile sind wir im März 1679 auf dem Weg nach Leipzig, um Geschäfte zu machen.
Moment, also 1679, der ist 44 geboren, das heißt, er war so 35 Jahre alt ungefähr.
Im besten Saft, der war 35 Jahre alt, war Kaufmannsspross, hat den Laden fast schon geleitet, also der war, alles lief sauber für ihn.
Und auf der Messe in Leipzig, da wird er seine Tücher loswerden, die in Köln...
Und andere Güter.
Okay. Ja, Moment. Also Messe Leipzig, die gab es damals schon.
Ja, die gab's schon. Uralte Messe.
Aha, okay. Also ich habe gedacht, das wäre irgendwie so Industriezeitalter oder sowas. Messe Leipzig?
Nee, die gibt's schon im Mittelalter. Hochmittelalter, ah, Messe ja. Leipzig.
Okay, schau
ja, an. Da wurde ausgestellt. Da sind auch, glaube ich, viele Leute von weit her hingekommen und es hat eine uralte Tradition.
Also offensichtlich auch Herr Gülich aus Köln, der dann nach Leipzig gefahren ist zur Messe, um dann da Geschäfte zu machen.
Wenn er denn da mal angekommen wäre.
Ach so.
Genau das ist eben nicht passiert.
Aha.
Er ist nicht an der Messe angekommen, weil er wurde unterwegs gefangen genommen. Das waren Soldaten oder Söldner, die im Auftrag des Kaisers unterwegs waren. Hintergrund war, die Stadt Köln war dem Kaiser noch Geld schuldig. Und dann war es ein durchaus übliches Verfahren, dass man einfach irgendwelche Menschen von der Straße, also insbesondere einflussreichere Menschen, von der Straße gekidnappt hat, die dann festgehalten hat und erst gegen Lösegeld ausgezahlt hat.
Halt, wo kommen Sie her? Köln. Ha! Die haben Schulden, so in der Art, ja?
Und ja, so kann man sich das vorstellen. Es ist jetzt nicht so dramatisch, wie sich das jetzt anhört, gekidnappt und sonst was. Also man wollte ja mit den Leuten noch Geld machen, man hat die nicht misshandelt oder so. Mhm. Aber die wurden tatsächlich festgehalten und dann war es Usus, dass die Städte entsprechendes Lösegeld bezahlt haben. Also
weil
die Stadt
als solches. Weil sie noch Geld schuldig waren.
Eigentlich waren das ja nur quasi Schulden bezahlen und haben dann diese Leute ausgelöst und gut war.
Ja, wieso sollte die Stadt das machen? Die könnten ja sagen, ja Gott, dann habt ihr den halt.
Ein Sohn der Stadt, ein Händler der Stadt.
Langsam. Genau so stand es im Transfixbrief drin.
Aha. Ach so, die mussten.
Die mussten. Im Transfixbrief steht drin, dass unverschuldet in Haft gekommene Kölner Bürger durch die Stadt befreit werden müssen. In der Regel war das so, dass man da nicht unbedingt eine Armee hingeschickt hat, sondern man hat gezahlt und die Leute kamen wieder frei. Alles war gut. Wäre gut gewesen, wenn die Stadt das gemacht hätte.
Aber kurz nochmal einen Schritt zurück. Angesichts der Tatsache, dass das in diesem Transfixbrief drinsteht, ist das quasi ein Hinweis darauf, dass das offensichtlich gang und gäbe war.
Deswegen sagte ich Usus. Das war so üblich. Das war jetzt nicht ganz so, da fiel ich wie Manna vom Himmel, sondern das war fast schon normal. Und normal wurden die Leute halt ausgelöst, fertig. Also man hat jetzt nicht eine Armee dahin geschickt. Das ist Quatsch.
Aber bei Herrn Gülich hat man das nicht gemacht.
Beim Herrn Gülich hat man das nicht gemacht. Und deswegen mussten die Gefangenen, respektive die Familien der Gefangenen, dieses Geld zur Auslöse selber aufbringen. Und das war natürlich ein grober Verstoß gegen den Transfixbrief.
Warum hat man dieses Geld bei Gülich nicht bezahlt?
Wenn ich das mal wüsste, würde ich es euch erzählen. Ich kann es euch nicht sagen.
Vielleicht mögen sie den nicht.
Vielleicht war der aufsässig, vielleicht war die Familie Gülich auch nicht geliebt. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall, sie lassen ihn hängen.
Vielleicht hatten sie auch einfach nicht das Geld. Kann ja auch sein.
Kann auch sein, ja. Also aber man kann es nicht mehr erklären. Er wird auf jeden Fall nicht ausgelöst. Keine Ahnung. So
und
aber er kommt trotzdem frei.
Er kommt trotzdem frei, weil die Familie das Geld aufgebracht hat. Mhm. Und das stinkt Gülich natürlich. Gülich haut richtig auf den Putz. Sobald er wieder in Köln ist, protestiert er, nimmt verschiedene Kaufmänner mit in den Rat und sagt, so läuft das nicht, Leute. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach für alle bezahlen und für mich nicht hier. Ne? Das geht so nicht. Das fand der Rat nicht ganz so dolle.
Aber das heißt, er hat auch schon Mitstreiter. Wenn du sagst, der nimmt ein paar Kaufleute mit. Ich meine, man muss sich das hier mal vorstellen. Wenn es verbrieft ist, dass wenn ich gefangen werde, und ich werde ja gefangen, weil die Stadt Köln Schulden hat.
Ja, er und, persönlich hatte ja keine Schulden, das war die Stadt Köln.
So, und dann wäre es die Pflicht, und es steht darin, dass die Stadt dafür bezahlt. Es ist ja ein Präzedenzfall. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn irgendwelche Leute irgendwie unterwegs sind nach Leipzig auf die Messe oder wer weiß wohin, dann müssen sie ja daran zweifeln, dass ihre Stadt sich überhaupt daran hält. Und das hat er Mitstreiter, ja?
Und das ist natürlich ein Punkt, der für die Stadt von unglaublicher Bedeutung war. Der Handel hat die Stadt reich gemacht. Und wenn ich keinen Handel mehr betreiben kann, weil ich nicht mehr frei mich auf den Straßen bewegen kann, dann ist das für die Stadt eine Katastrophe. Und deswegen hat man auch diese Praxis so gelebt an der Stelle hier. Bei Gülich halt nicht. Und das war für Gülich eine Katastrophe. Und nicht nur für ihn, sondern auch für die Mitgefangenen und für die anderen auch. Die wollten natürlich in Sicherheit leben. Und deswegen haben die dem Rat mal ordentlich Leviten gelesen und haben gesagt, so geht das nicht. Der Rat hingegen, also der Stadtrat der Stadt Köln, der hat dann gesagt, nicht so schnell, mein Freund. Wir schicken dich mal in Bau, wenn du nicht weiter den Bagger hältst hier. Und das hat allerdings dann ist nicht passiert, weil der Gülich nämlich tatsächlich sehr populär war und man hat ihn nur mit einer Verwarnung davon kommen lassen.
Also der beschwert sich und muss auch noch Geld dafür bezahlen, weil er sich beschwert.
Ja, so ungefähr kann man es vorstellen. Und das findet er natürlich eine große Katastrophe. Und jetzt macht er richtig mobil. Jetzt stinkt's ihm erst recht. Er lässt sich nicht mundtot machen. Und jetzt kommt was man eigentlich als Putsch bezeichnen kann. Mhm. Im September 1680 schreibt er eine Klageschrift runter und zeigt mal, was für ein Klüngel eigentlich in der Stadt war. Es ging um Wahlbetrug, es ging um die Veruntreuung städtischer Mittel. Ich erinnere gerne an die Kutsche, die vergoldet worden ist. Es ging um Ämterkauf. Und so nimmt er ein paar Getreue mit, die waren bewaffnet, stürmen ins Rathaus und setzen in einem Handstreich den Rat der Stadt Köln ab.
Also das heißt, da war gerade Sitzung und da saßen diese 172 Gewehrsmänner und er ist da reingestürmt mit ein paar Mann und hat gesagt, so, wir machen hier den Laden dicht.
Es war eine Ratssitzung, es war nicht eine Sitzung der großen Schickung.
Ah, okay.
Also er ist dann in die Ratssitzung geplatzt, wie viel da saßen, weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall bewaffnete Menschen dabei gehabt, ist dann da rein und hat mal eben in einem Handstreich die Bürgermeister Kronenberg, Wolfskehl und Krebs, das war der mit der vergoldeten Kutsche übrigens, der Krebs, ne? Hat er mal eben aus dem Amt gejagt. Die werden unter Hausarrest gestellt, müssen hohe Strafen bezahlen. Und er selbst setzt sich mal eben als Chef des Ganzen ein, nennt sich Syndicus Specialis und baut sich direkt passend zu seinem Gusto einen richtigen Stadtrat dahin.
Syndicus Specialis, das ist was?
Er nennt sich Rechtsberater. Er hat natürlich von der Juristerei keine Ahnung gehabt. Er war Kaufmann, aber das klingt natürlich ein bisschen besser. Und er war ja auch nicht Bürgermeister, sondern er war Syndicus Specialis.
Du hast eben gesagt, drei Bürgermeister. Hat Köln drei Bürgermeister?
Auch heute noch. Wir haben heute eine Oberbürgermeisterin und haben, ich glaube, aktuell vier. Je nach Parteienproporz gibt es immer noch Bürgermeister. Und damals gab es auch mehrere. Diese lukrativen Ämter wollte jeder haben.
Verstehe,
dann machen wir auch schon mal mehrere nebeneinander.
So, und dann hat er sich selber da eben als Spezialsyndikus eingesetzt, als Rechtsberater. Ist ja jetzt auch mit diesem kurartigen Überfall nicht unbedingt eine demokratische Vorgehensweise.
Ja, gut, aber wir sind ja vor demokratischen Zeitalter.
Naja, also gut, aber es gab eben einen Rat, der gemeinsam, also es wurde ja auch nach bestimmten Proporz und wurden die Leute ja auch in den Rat entsandt, auch von den Gaffeln und so weiter und so fort. Also es sind ja Ansätze von einer ja, demokratischen Verwaltung. Aber das, was er da treibt, ist letztendlich ein Coup d'État.
Ja, kann man sagen. Also genau das ist es und das ist ihm auch auf die Füße gefallen. Er hat sich tatsächlich eigentlich so verhalten wie das, was er angeprangert hat und das war nicht so gut gelitten in der Stadt. Er verliert seine Unterstützer und er selber ist eigentlich so ein bisschen so wie Louis XIV, stelle ich mir das vor, selbstherrlich und behandelt die Stadt so, als wenn es sein eigen wäre. Und gleichzeitig...
Also es ging ihm gar nicht so sehr um den Kampf gegen Korruption und Klüngel, sondern der wollte einfach auch mal selber.
Und als er selber dran war... war mittendrin. Ja. Und auf einmal war er der Oberklüngler. Böse formuliert an der Stelle. Ne?
Also wenn wir über diesen Mann reden, am Anfang dachte ich so, okay, das ist sozusagen der Michael Kohlhaas, der gegen das Unrecht aufbegehrt. Aber so ist er nicht. Nee.
So war er. Er hat sich dann gewandelt und Macht korrumpiert. Vielleicht ist es das, dass er deswegen dann selber diesem Klüngel anheimgefallen ist an dieser Stelle. Möglich, wir können ihn leider heute nicht mehr fragen.
Das und liegt seine, wahrscheinlich doch in seiner Kölner DNA. Er kann gar nicht anders.
Ich verwehre mich ausdrücklich dagegen. Jetzt muss man die Gesamtsituation aber sehen. Er sitzt dann irgendwie als so eine Art Syndicus Specialis, wie auch immer, hat sich einen eigenen Stadtrat gebastelt. Und in der Stadt sieht es ziemlich übel aus. Die Franzosen kommen Richtung Rheinland. Kaiser Leopold I., der hat Angst, die freie Reichsstadt Köln zu verlieren. Eine der wichtigsten Städte zu der Zeit.
Also und wir reden vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Leopold I. ist Habsburger, das heißt, er sitzt eigentlich in Wien, ne?
Ja, der sitzt in Wien und da, kurz davor sitzen noch die Türken. Die hat er auch noch an der Backe, muss man sagen. Okay. Also es ist eine ziemlich üble Zeit für den Leopold. Vom Westen die Franzosen und vom Osten kommen die Türken.
Und dann dazwischen die freie Reichsstadt Köln als eine der wichtigsten Städte, die wir hatten. Und die wollte der Kaiser natürlich nicht verlieren. Und er musste natürlich ihm genehme Personen installieren. Und deswegen unterstützt er den alten Rat, also den eigentlich der Gülich abgesetzt hat, und geht noch weiter.
Also der alte Rat ist korrupt, aber den kennt man, da weiß man, was man hat.
Ja, als Kaiser erst recht, ne? Und du willst die Stadt ja nicht verlieren.
Er hätte sich auch mit den Neuen arrangieren können und hätte mal sagen können, hier, habt ihr
Recht. Ich glaube, dazu war der Gülich nicht kompatibel genug. Okay. Unterstelle ich jetzt mal. Ich weiß es nicht.
Ein Querkopf, okay.
Und so kam's. Im August 1685 wird über Gülich die Reichsacht verhängt. Und die Reichsacht war eine ziemlich üble Nummer.
Ja, das war das, was man, glaube ich, landläufig vogelfrei nennt. Also man war komplett rechtlos und jeder, der wollte, konnte denjenigen festsetzen, verkaufen, weiß ich nicht, aber töten, straflos.
Definitiv. Ja, Vermögen wird konfisziert, alles weg.
Mhm. Ja. Das hat dann die meisten von den Gülich-Anhängern dazu bewogen, vielleicht doch dem Kaiser zu unterwerfen und klein beizugeben. Kann man so ein bisschen verstehen. Gülich selber wurde festgenommen, Pi mal Daumen ein halbes Jahr, nachdem die Reichsacht verhangen worden ist.
Also du sagst ein Dreivierteljahr, das heißt 9 Monate hat er unbehelligt weiter in Köln gelebt. Also er ist nicht geflohen oder so. Er ist
hat sich
in
versteckt.
Köln geblieben, hat sich versteckt oder so.
Also vermutlich hat er sich versteckt. Vermutlich hat er sich versteckt, weil ansonsten als Vogelfreier wäre er ja direkt ausgeliefert worden dann. Ne?
Aber sie kriegen ihn.
Sie kriegen ihn und am 23. Februar ist es soweit, also 1686 ist es soweit. Er wird geköpft und zwar in der Mühlheimer Heide.
Und die Mühlheimer Heide ist hier um die Ecke. Wir sitzen hier im Kölner Norden im Stadtteil Riehl. Nicht weit von den Rheinwiesen entfernt und die Rheinwiesen, die heißen oder die hießen damals Mühlheimer Heide. Das war die Mühlheimer Heide, wo dieses Urteil dann verstreckt worden ist, wo Gülich geköpft worden ist.
Und nicht nur das, sein Kopf wurde auch noch zur Abschreckung am Bayenturm, das ist heute im Rheinauhafen, wurde der ausgestellt. Das heißt, man hat den durchbohrten Kopf dann entsprechend da öffentlich ausgestellt, damit alle sehen, was passiert, wenn man sich gegen die Stadt wendet. Und es ging noch weiter.
Also der Bayenturm, kann man vielleicht auch noch mal kurz sagen, steht immer noch. War mal ein Teil der Stadtmauer, wenn ich es richtig habe. Und da wohnt jetzt, glaube ich, die Emma drin, die Redaktion der Emma. Und genau. Alice Schwarzer hat da ihr Büro.
Ja. Und da ist die große Bibliothek über die Frauengeschichte.
So, haben wir das auch mal erwähnt.
So. Und da wurde Gülichs Kopf gruselig aufgespießt, der Bevölkerung zur Schau hingestellt, damit klar ist, wer sich hier gegen Köln auflehnt, den Stadtrat und vor allen Dingen auch gegen den Kölner Klüngel, der hat kein langes Leben.
Und es ging ja noch weiter. Man hat dann an der Stelle, wo das Haus von dem Gülich stand, das war direkt am Rathaus heute, da wo Farina ist, das ist die Parfümerie mitten in der Stadt, das Haus hat man abgerissen und hat verfügt, an dieser Stelle darf nie mehr ein Haus gebaut werden. Stattdessen hat man dort eine sogenannte Schandsäule aufgestellt. Da hat man den Kopf vom Gülich nachgegossen aus Bronze. Der Kopf war vom Schwert durchbohrt und die stand genau an der Stelle zur Abschreckung nach dem Motto, verhaltet euch geschmeidig, ansonsten rüber ab hier an der Stelle. Das Ganze sollte übrigens ungefähr 100 Jahre lang da stehen.
Und dann hat man es abgerissen?
Nicht Mann. Dann kamen die Franzosen.
Ah.
Und die Franzosen haben Geschichte in Köln komplett neu geschrieben.
Ohne Klüngel.
Das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Die Franzosen haben tatsächlich dann diese Schandsäule abgerissen und haben Gülich eine neue Geschichtsschreibung zugegeben. Nämlich, auf einmal war er ein Volksheld. Derjenige, der das Volk befreit, der dafür sorgt, dass das Volk frei leben kann.
Das heißt, die haben sich den Gülich rausgesucht, wohl wissend, dass die Kölner Ratsherren den zumindest nicht leiden können.
Vielleicht auch deswegen, nicht wohlwissend, sondern genau deswegen haben sie es gemacht, weil man konnte ja so auch gegen die herrschende Ordnung der Stadt protestieren.
Also ich habe es noch nicht ganz verstanden. Warum würde man den zum Volkshelden verklären? Also wir haben ja eben auch schon gesagt, so auf den ersten Blick macht er so den Eindruck, dass er so etwas wäre wie ein Volksheld, aber dem wird er ja nun nicht gerecht, weil er mindestens genauso korrupt war wie die Leute, die er angeklagt hat. Also warum stilisiert man den dann zum Volkshelden?
Ja, warum denn nicht? Also ich meine, so muss man es mal fragen, Martin. Ich meine, wer hat denn diese Geschichte aufgeschrieben? Das muss man sich aber auch mal fragen. Also hat der Gülich selber was aufgeschrieben? Wissen wir das?
Nee, also das ist nichts bekannt zumindest.
Ja, okay. So. Also wer hat das wohl aufgeschrieben? Wahrscheinlich die ihn hingerichtet haben. Vielleicht gab es im Volk noch so etwas wie Gülich-Anhänger. Man weiß es ja nicht.
Die sich dann gegen die herrschende Macht, in dem Fall die Franzosen, dann aufgelehnt hätten oder was?
Nein, ich verstehe es nicht. Nee.
Naja, also das könnte doch durchaus sein, dass es in der Tat, das hat man ja bei vielen Geschichten, dass es so zweischneidige Geschichten gibt. Die einen sagen, der Gülich war ein Volksheld, die anderen sagen halt, ja, er war eigentlich auch nicht besser als diejenigen, gegen die er war. Dann haben die Ratsherren da diesen fiesen Stein da, mit diesem Schmachstein, mit diesem Denkmal, dieser Bronzekopf, der dadurch trennt, ist dahingestellt und haben gesagt, ja, guck mal hier, so einer war das. So. Und dann kamen die Franzosen, haben sich gedacht, nö, das war ein Volksheld. Kann ja sein, man greift so Stimmungen auf, man weiß es nicht. Ne?
Das ist alles Mutmaßungen, ganz ehrlich.
Natürlich sind das Mutmaßungen. Also so oder so, die Franzosen, die sorgen dafür, dass das Schandmal verschwindet und versuchen jetzt aus dem Gülich wieder einen Volkshelden oder einen Volkshelden zu machen.
Tatsächlich ja, die Franzosen haben dann diese Säule abgerissen und haben dann den Gülich anders stilisiert. Der wurde dann zum Volksheld auf einmal.
Okay. Als solcher hat er sich offenbar nicht lange gehalten, denn du und ich, Martin, wir kennen ihn ja nicht mehr.
Das ist richtig, ja.
Wir wussten nicht mal, wer diese Figur da, wen die überhaupt darstellt da am Kölner Rathaus.
Ja. Also so wahnsinnig viel scheint von Nikolaus Gülich nicht übrig geblieben zu sein, außer der Figur am Rathaus. Oder gibt es da noch etwas, was sich in der Stadtgeschichte oder in heute über Nikolaus Gülich finden lässt?
Ganz plastisch ist tatsächlich der mit dem Schwert durchbohrte Kopf, der aus Bronze hergestellt worden ist, den gibt's noch. Und das ist eins der wichtigsten Ausstellungsstücke im Kölnischen Stadtmuseum. Kann man jetzt gucken, im neuen Interim, in der Minoritenstraße, im ehemaligen Kaufhaus Sauer, kann man sich das wieder angucken. Da steht der Kopf an sehr prominenter Stelle.
Mhm. Wie sieht er aus? Beschreib ihn mal.
Es ist so ein, komischerweise ist er schwarz. Ich weiß gar nicht, Bronze hätte ich mir anders vorgestellt.
Hat sich schwarz geärgert.
Ist in schwarz relativ klein, also das ist wahrscheinlich nicht maßstabsgetreu und von oben durch unten mit einem Schwert durchbohrt. Also nicht quer, sondern längs. Das sieht schon ziemlich martialisch aus, muss man sagen.
Lohnt sich anzugucken.
Das ganze Stadtmuseum lohnt sich übrigens anzugucken. Das ist ein Punkt, der sich da wirklich lohnt anzugucken. Es gibt die besagte Nikolaus-Gülich-Figur am Rathaus, über die wir eben schon gesprochen haben, die übrigens, und das ist, finde ich, sehr schön, von Mitarbeitern der Stadtverwaltung Köln gestiftet worden ist.
Ja, auch immer schon gegen den Klüngel war.
Dagegen stehen gegen den Klüngel. Und das hier
natürlich,
haben die mal,
selbstverständlich.
Das haben die mal jetzt auch in Stein hauen lassen, finde ich sehr schön.
Ja.
Die Grünen haben den Nikolaus-Gülich-Fonds aufgelegt. Der Nikolaus-Gülich-Fonds, das ist eine Möglichkeit für Projekte, die Ökologie, Gerechtigkeit, Demokratie, Gewaltfreiheit und Menschenrechte unterstützen, an Geld zu kommen. Dieses Geld stammt aus einem Vermächtnis und die grünen Ratsmandatsträger, die geben ihr Geld ab. Also man bekommt ja so eine Aufwandsentschädigung und das fließt dann in diesen Fonds rein. 2023
gibt es den schon länger. Diesen Gülich-Fonds?
Den gibt es schon länger und 2023 wurden Projekte wie zum Beispiel eins für migrantische Organisationen, die Menschen auf der Flucht unterstützen. Es wurden Seenotrettungen unterstützt und es wurden lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter- und querlebende Menschen im Projekt Rubicon unterstützt.
Was der Kölner auch gern macht und was ja auch wunderbar ist.
Ja.
Und so gibt Nikolaus Gülich doch heute für gute Dinge seinen Namen her.
Was ist an dem Platz, wo Gülichs Haus niedergerissen wurde, wo nie wieder ein Gebäude errichtet werden sollte und wo ja eben dieser durchbohrte Kopf oder diese Bronze des durchbohrten Kopfes über Jahrhunderte stand, was ist da heute?
Das ist die kölscheste aller kölschen Lösungen, muss man sagen. Wenn man da hingeht, wird man feststellen, da steht seit 1913 der Fastnachtsbrunnen. Es geht also um der Fastelovend, um Karneval hier in Köln. Und wenn man nichts mehr anderes weiß in Köln, dann merkt man jetzt mit dem Fastelovend. Und insofern, das ist echt eine kölsche Lösung. An dem Platz, wo nichts mehr aufgestellt werden darf, stellt man einen Karnevalsbrunnen auf. Kölscher geht's nicht mehr.
Und der Karneval gehört ja dann auch zu den 4K in Köln. Ne? Kölsch, Karneval, Klüngel.
Kathedrale.
Kathedrale oder so, ja.
Was natürlich bedeutet, der Klüngel ist bis heute nicht abgeschafft. Ein Nikolaus Gülich konnte ihn nicht aufhalten.
Ja, wobei, ihr seht den Klüngel zu negativ, müssen wir mal sagen. Der Klüngel ist in Köln natürlich nicht abgeschafft, aber, um es mit Volker Weininger zu sagen, der bestens bekannt ist als Sitzungspräsidenten-Büttenredner, auf der Prinzenproklamation, das ist Kölns wichtigstes gesellschaftliches Ereignis, da gehen alle hin, die Rang und Namen haben, im Gürze ja, nicht.
Woanders ist das der Neujahrsempfang.
Hier ist das Köln, die Prinzenproklamation. Auf der Prinzenproklamation werden mehr Geschäfte gemacht als in 4 Wochen Hannover Messe. Und wer hier ohne Baugenehmigung rausgeht, ist es selbst schuld. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und der Klüngel ist halt immer noch da. Und wenn man sich diese schönen Geschichten anguckt, die es hier in Köln rund um den Klüngel gab, dann kann man jetzt, das muss ich jetzt zugeben, ehrlich mit den Kopf schütteln. Sollen wir mal so ein paar auspacken von den Geschichten?
Komm, hau mal raus. Was ist so in den letzten Jahren, Jahrzehnten hier so gewesen?
Gehen wir mal zurück. 1955 haben diverse Industriebosse Geld zusammengelegt und haben das Camp Konrad gebaut. Das ist eine Villa in der Eifel und die haben sie Adenauer geschenkt. Der hat sie nie bezogen und die ist heute total verfallen. Aber wenn das kein Klüngel ist, ich meine, die haben das bestimmt nicht altruistisch gemacht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das hieß wirklich so Camp Konrad?
Camp Konrad hat man das genannt, tatsächlich, ja. Gut, relativ aktuell das ganze Thema Oppenheim-Esch. Jeder Kölner kann damit was anfangen. Der Oppenheim-Esch-Fonds, das ist eine Geldsammelstelle gewesen von Bankhaus Oppenheim und Josef Esch, einem Polier aus Troisdorf. Die haben die Finger in ganz vielen Dingen drin gehabt, auch im Messehallenskandal. Die haben nämlich den Bau der Messehalle, der wurde ohne öffentliche Ausschreibung vergeben. Man kalkuliert, dass das 80 Millionen Euro mehr gekostet hat, weil man das mal schön an allen Regularien vorbeigemacht hat.
Das heißt, man hat die Aufträge nach Gusto vergeben an eben Bekannte und Leute, die man kennt und denen man helfen wollte.
Man kennt sich, man hilft sich.
Ja, und weil die vielleicht vorher einem auch schon mal was Gutes getan haben.
Richtig, aber der Knaller ist eigentlich tatsächlich der vermieterfreundlichste Mietvertrag der ganzen Stadt. Das ist jetzt gerade auch ganz aktuell wieder durch die Presse gegangen. Die Stadt Köln hat damals mit Oppenheim-Esch, da sind sie wieder, dem Oppenheim-Esch-Fonds zusammen, das Technische Rathaus gebaut. Das ist das große Rathaus in Deutz, direkt an der Köln Arena. Und es war vereinbart, wir machen einen Mietvertrag und gleichzeitig schreiben wir schon in den Vertrag rein, dass es ein Vorkaufsrecht gibt. Also in das Grundbuch schreiben wir das rein. Es gibt ein Vorkaufsrecht der Stadt Köln, wenn der Mietvertrag abgelaufen ist. Die Stadt Köln hat Rückstellungen gemacht in Höhe von mehreren Millionen Euro, um diesem Vorkaufsrecht, wenn es dann soweit ist, einfach auch nachzukommen. Doch was ist, also jetzt, ich glaube nächstes Jahr soll es aktuell werden, will man kaufen, stellt man eine winzige Kleinigkeit fest. Was könnte das sein?
Man hat was vergessen.
Man hat was ganz Besonderes vergessen, nämlich genau dieses Vorkaufsrecht in den Vertrag reinzuschreiben.
Da haben ja viele Leute weggeguckt.
Da haben ganz viele Leute weggeguckt.
Da haben sich aber kollektiv die Hände gewaschen wahrscheinlich. Ne?
Also Moment nochmal. Also man hat irgendwann ausgemacht, wahrscheinlich beim Glas Kölsch, wenn...
Bei der Prinzenproklamation.
Bei der Prinzenproklamation hat man wahrscheinlich ausgemacht, okay, also wenn jetzt das Technische Rathaus dann dereinst fertig ist und bestimmte Zeit abgelaufen ist, dann habt ihr den ersten Zuschlag, dann habt ihr das Vorkaufsrecht.
Grundbuchrechtlich verbrieft.
Und dann macht man einen Vertrag, unterschreibt den, und kurz bevor das dann tatsächlich fällig wird, guckt man nochmal in den Vertrag rein und stellt fest, huch, da steht ja gar nichts drin.
Man guckt ins Grundbuch rein und stellt fest, da haben wir wohl eine Kleinigkeit vergessen. Das Ganze hat aber jetzt mal ein echtes Geschmäckle, weil verhandelt hat das Ganze nämlich Dr. Lothar Ruschmeier. Der liebe Gott habe ihn selig, der Mann ist mittlerweile tot. Der war Oberstadtdirektor sogar in der Zeit damals, als es verhandelt worden ist. Und hat dann diesen Vertrag auch unterschrieben in seiner Funktion, alles gut. Hat nicht so genau hingeguckt vielleicht. Vielleicht hat er auch sehr genau hingeguckt, weil dieser Mann hat dann sein lukratives Amt als Oberstadtdirektor ein paar Monate später abgegeben und hat einen neuen Job gefunden.
Ich mag gar nicht raten. Bei wem, frage ich jetzt mal ganz naiv.
Zufälligerweise wurde er Direktor beim Oppenheim-Esch-Fonds. Mhm. Aber das ist natürlich totaler Zufall gewesen, dass er diesen Job dann gekriegt hat. Das hängt nicht mit dem Vertrag zusammen.
Jetzt muss man mal fragen, ist das jetzt Klüngeln oder ist das jetzt Maggeln?
Das in dem Fall ist es Korruption. Also das muss man mal ganz deutlich sagen. Ne? Das überschreitet alles. Das ist einfach ein Ding.
Ja, aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Also die Grenzen sind dann natürlich fließend. Ne? Also das ist die mündliche Verabredung beim Kölsch oder man trifft sich irgendwo bei karnevalistischen Veranstaltungen und beredet irgendwas und dann irgendwann wird das vielleicht auch erst nach Jahren in Formen gegossen und irgendwie fließt das dann so ins Mangeln, in die Korruption über. Das ist wahrscheinlich genau auch der Knackpunkt an der Sache.
Ist jetzt fast schon zu wissenschaftlich. Der Kölsche wird das anders sehen. Der Kölsche wird das auch ein bisschen lässiger sehen, ne? Und würde sagen, wenn es doch keinem schadet und allen hilft, ist es doch Jod.
Naja, aber keinen Schaden stimmt ja nun dann eben auch nicht. Also in dem Fall stimmt es nicht und auch bei den Kölner Messeverhallen, also 80 Millionen mehr oder weniger, das ist auch bei einer Stadt wie Köln, ist das kein Kleinkram. Also ich weiß nicht, ist das wirklich so, dass der Kölner das so entspannt sieht oder hat der Kölner irgendwann mal einfach kapituliert und sich damit abgefunden, dass es eben so ist? Also liebt der Kölner seine Stadt trotzdem oder weil es so ist, wie es ist?
Es kommt darauf an, ob du drin bist im Klüngel oder draußen.
Naja, vielleicht ist die Besonderheit, dass der Kölner darauf auch noch besonders stolz ist, weil Klüngel ist vielleicht ein Wort, was besonders mit Köln auch verbunden ist, aber letztendlich diese Form von eine Hand wäscht die andere, gibt's natürlich überall. Also ich bin öfters mal in Wien in letzter Zeit gewesen und da gibt's das natürlich auch. Also da ist das dann eben mit der entsprechenden Form des Wiener Schmäh verbunden, aber letztendlich ist das, was da passiert, sehr, sehr ähnlich zu dem, was man hier in Köln beobachten kann.
Wir Kölschen haben tatsächlich kein Patent auf den Klüngel. Das ist richtig. Wenn man mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, braucht man nicht allzu weit zu gucken. Nehmen wir mal die Amigo-Affäre in Bayern. Erinnert euch ja vielleicht noch dran.
Max Streibel. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, das war 30 Jahre her, ne?
Gute 30 Jahre her. Max Streibel hat für seinen Kumpel Burkhard Grob Werbung gemacht, hat Aufträge für ihn reingeholt. Er hat ein Luft- und Raumfahrtunternehmen gehabt. Er hat Aufträge des Verteidigungsministeriums reingeholt und Fördermittel rangeschafft. Und dafür hat sein Kumpel ihm Urlaube in Brasilien und Kenia bezahlt und noch ein paar Parteispenden in die CSU eingezahlt. Das führte dazu, dass Streibel zurücktreten musste. Das ist Klüngel.
Ja, jetzt aktuell wieder hochgekocht nach dem Tod von Franz Beckenbauer, die Geschichte vom Sommermärchen zur Weltmeisterschaft 2006.
Naja, ich meine, da geht's bei der Sommermärchen-Affäre geht's um satte 6,7 Millionen Euro, die über ganz komische Wege auf dem Konto von Mohammed bin Hamman gelandet sind. Das ist ein FIFA-Funktionär, der aus Katar kommt und der anschließend dann, nachdem das Geld da war, seine Finger gehoben hat, damit Köln,
Schöner Freudscher.
damit Deutschland die WM 2006 bekommt. Was da genau hintergelaufen ist und wie sehr Franz Beckenbauer die Finger da drin hatte, ist bis heute ungeklärt.
Naja, aber da wird ja auch bis heute gesagt, ja, wenn man da nicht mitspielt, dann spielt man halt auch nicht mit. Ne? Dann ist man halt auch nicht Austragungsort für eine Fußballweltmeisterschaft. Ja. Das wird man dann einfach nicht.
Und das ist exakt der Punkt. Du findest den Klüngel immer dann gut, wenn du drin bist. Wenn du nicht drin bist, findest du den Klüngel auch logischerweise nicht so Jod. Und das ist wieder so ein urkölsches Verfahren. Wenn man sich zum Beispiel in Köln den Karneval anguckt, nicht ganz unwichtig in unserer Stadt, muss man schauen, in welchem Karnevalsverein man ist. Weil diese Karnevalsvereine, die haben einen Ehrenkodex. Nehmen wir mal als Beispiel unsere großen Chors oder nehmen wir mal als Beispiel die Roten Funken. Nehmen wir mal an, wir drei wären Mitglied der Roten Funken. Dann würden wir dafür sorgen, dass jedes private Gewerk, was wir auszuschreiben oder zu vergeben haben, immer an einen anderen roten Funken geht. Ich mache mal gerne das Beispiel eines Hauses. Nehmen wir mal an, du baust ein Haus. Dann ist dein Notar ein roter Funk, dein Banker ein roter Funk, dein Gartenbauer ein roter Funk, dein Fensterbauer ein roter Funk, dein Dachdecker ein roter Funk. Ich kann das Ganze weiter mit deinem Elektriker kann ich weiterspielen. Im umgekehrten Fall, nehmen wir mal an, du bist Steuerberater. Dann wird jeder rote Funk dich mandatieren. Dann wirst du von dem das Mandat für die Steuerberatung bekommen. Mhm. Das ist natürlich ein ganz enges Netzwerk. Ihr würdet es als Klüngel bezeichnen.
Ja, jetzt muss man nur noch fragen, in welchem Karnevalsverein du bist, Uli.
Nicht bei den Roten Funken, sondern ich bin stolzer Vizepräsident der Radadollen Radabayer von 2012. Alaaf.
So, und wenn die einen Stadtführer brauchen, dann rufen sie dich.
Das war zu Gast bei den Geschichtsmachern Uli Kiefernagel. Nicht nur Stadtführer, sondern auch Host eines Podcasts über kölsche Geschichte.
So, und jetzt machen wir das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Hört da unbedingt rein, das ist ein super Podcast. Das Köln-Ding der Woche. Links dazu natürlich in der Episodenbeschreibung.
In den Shownotes.
In den Shownotes. Und da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen und vorbeihorchen. Denn ganz ernst, das ist wirklich ein guter Podcast.
Ich habe es gerne gehört. Also die Folgen, die ich mir jetzt angehört habe, ich fand es wirklich nett. Worum wird es denn nächstes Mal gehen?
Vielen Dank, dass du fragst. Die Folge dreht sich nämlich um das Domhotel, den Baustellen-Schandfleck direkt am Dom.
Hat das was mit Kölner Klüngel zu tun?
Na, selbstverständlich nicht. Das läuft alles von ganz alleine da beim Domhotel.
Alles nach Recht und Ordnung.
Wie sich das hier hört für Kölle.
Jetzt habt ihr da draußen gelernt, wie man maggelt, wie man klüngelt. Und wer der Erste war, der in Köln offen dagegen rebelliert hat, dafür danke, Uli.
Wenn euch diese Folge der Geschichtsmacher gefallen hat, dann sagt es bitte allen Kölner Klüngelern, Mitgliedern von Karnevalsvereinen und
Oberbürgermeistern.
Gerne auch den Mitarbeitern von Oppenheim und Esch.
Schwarze Kassenverwaltern oder wen ihr auch immer erkennt, den das interessieren könnte.
Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte uns und zwar nur uns unter
www.diegeschichtsmacher.de. Da findet ihr alle Möglichkeiten, um mit uns ganz vertraulich in Kontakt zu treten.
Und dort könnt ihr uns auch unterstützen bei Steady. Und
könnt in unsere schwarzen Kassen einzahlen.
Bei uns läuft alles genau wie in Köln. Wir sind ja in Köln nach Recht und Gesetz und Ordnung.
An der Steuer vorbei.
Und damit sagen wir noch einmal ganz herzlichen Dank, Uli Kiefernagel.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und wir verabschieden uns von euch mit einem Dreifach. Gölle!
Alaaf!
Gölle!
Alaaf!
Die Geschichtsmacher!
Alaaf!
Ja, dann eigentlich in der Mitte, ne?
Das ist egal. Das ist egal. Okay. Das sieht der Kölsche nicht so hin.
Ja, dann. Thank you.